Deutschlandfunk, Europa heute.
Im Studio ist Ursula Welter. Willkommen. Wir schauen gleich auf die Corona-Lage in der Ukraine, auf die Brexit-Verhandlungen und auf die griechischen Erwartungen an die deutsche Ratspräsidentschaft in Europa. Zunächst aber soll es um Italien gehen. Vor kurzem hat sich da der Bauunternehmer Pietro Salini mit einer flehenden Bitte an die Regierung Conte gewandt. Salinis Firma hat gerade in Rekordzeit die eingestürzte Brücke von Genua wieder aufgebaut.
Ich bitte Sie auf Knien für unser Land. Denken wir an die Zukunft unseres Landes. Ich träume von einem großen Plan. Dem Plan der Regierung Conte, wie ein Marshallplan, um das Land wieder in Gang zu bringen.
Der Hoffnungsruf eines italienischen Unternehmers. Und wir schalten nach Rom ins ARD-Studio zu Elisabeth Pongratz. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Frau Pongratz, die Corona-Krise hat Italien bekanntlich schwer getroffen, aber Italien will, und das war auch schon vor Corona so, nicht jede Hilfe annehmen. Mit welchen Finanzspritzen, die in Brüssel gerade aufgezogen werden, tut sich Rom schwer und warum?
Ja, also Italien bzw. bestimmte Parteien tun sich wahnsinnig schwer mit dem europäischen Stabilitätsmechanismus, oder dem ESM. Das, wie Sie schon gesagt haben, ist schon seit längerem so, um vor allem die Regierung, die Regierungspartei, die Fünf Sterne, diese Bewegung, die ist eigentlich schon vor Jahren damit angetreten, dass sie eben gegen diesen Plan gewettert hat. Grundsätzlich sagen sie, es wird von außen diktiert, was wir hier zu tun haben. Da schwingt natürlich immer das Trauma von Griechenland mit, damals eben die Troika, die eben Griechenland gesagt hat, was zu tun ist, die Auflagen. Das schwingt immer mit, auch hier in Italien. Und deswegen will die Bewegung der Fünf Sterne eben da nicht weg von dieser Meinung, auch wenn natürlich momentan es ja eigentlich um etwas anderes geht. Es bezieht sich explizit ja auf rund 36 Milliarden Euro, die in den Gesundheitsbereich gehen sollen, da wo Italien in den vergangenen Jahren wirklich viele Federn lassen musste, also viel gespart hat und wo man das Geld wirklich dringend bräuchte. Aber da will eben die Fünf Sterne nicht mitziehen. Auf der anderen Seite die PD, die Sozialisten, also Partito Democratico, der wiederum sagt, wir brauchen dieses Geld. Der Parteichef Zingaretti hat erst gesagt, das sind die 10 Argumente für dieses Geld. Also da ist aber momentan überhaupt keine Einigung in Sicht. Gerade heute auch in den Medien großes Thema, aber Einigung eben keine in Sicht.
Nun hat der parteilose Premierminister, Regierungschef, also es mit sehr unterschiedlichen Parteien und Meinungen zu tun. Wird dann ein Unterschied gemacht zwischen ESM und dem Hilfspaket, das nun gerade gestern von Deutschland und Frankreich in Meseberg noch einmal stark befürwortet wurde, also jene 750 Milliarden Euro, die teils in Zuschüssen und teils in Krediten vorgesehen sind? Wird ein Unterschied gemacht, würde Italien aus diesem Topf das Geld nehmen?
Also dieser Unterschied wird schon gemacht, wobei man gleich mal sagen muss, das konnte eben vor allem er ist parteilos, aber er ist natürlich von den Fünf Sterne, von dieser Bewegung eben auch Premier geworden. Also das heißt, er steht auch mal zwischen den Stühlen. Das heißt, er weiß natürlich, dass er von denen auch abhängt. Das Geld, also diesen Aufbaufonds, da war von Anfang an große Zustimmung. Conte hat auch gesagt, ein ausgezeichnetes Signal. Selbst auch die rechtsgerichteten Parteien wie Salvini tun sich schwer, da irgendwie was dagegen zu finden. Die Frage ist nur, was man mit dem Geld macht, also wie man es eben einsetzt. Da haben sie sich vor ein paar Tagen, mehrere Tage zusammengesetzt, aber auch wieder unter Conte, der sehr stark als, sage ich mal, Safe-Madman oder Solo-Nummer, das werfen ihm viele hier vor, auftritt. Und da wurde darüber beraten, wo das Geld reinfließen soll. Aber das will man grundsätzlich schon nehmen. Und eben die Frage ist nur, wie, wo und am besten eben, womit man das auch eben einsetzen kann.
Und da könnte es ja sein, dass Brüssel auch ein Wort mitreden will, wofür das Geld eingesetzt wird.
Ja, das ist ja eigentlich schon relativ festgelegt, dass es eben in die Digitalisierung fließen soll, dann natürlich auch in die sogenannte grüne Wirtschaft. Und das hat Conte eigentlich von Anfang an gesagt. Er hat auch gesagt, wir müssen dieses Land gerade in Bezug auf Digitalisierung voranbringen. Da hat auch Italien tatsächlich sehr großen Nachholbedarf. Aber da, wie gesagt, da wird an mehreren Stellen beraten, auf dieser Konferenz waren auch Experten aus Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur eingeladen. Und aber einen richtigen Plan, den will man dann erst im September vorstellen.
Elisabeth Pankratz war das aus Rom. Besten Dank, einen guten Tag für Sie. Aus der italienischen Richtung hören wir also kritische Töne, die auch an die deutsche Adresse zuletzt gerichtet waren. Und das erinnert an die griechische Kritik in der Hochzeit der Finanzkrise vor einigen Jahren. Dort in Griechenland hat sich der Ton allerdings deutlich gewandelt, wie Thomas Bormann berichtet.
Der griechische Wirtschaftsminister Andonis Georgiadis ist voll des Lobes. Es sei großes Glück, dass Deutschland jetzt die Ratspräsidentschaft übernehme, denn in diesen Zeiten sei eine effiziente Führung in Europa nötig. Frau Merkel und die Bundesregierung werden Europa zu einem guten Ergebnis führen, so der griechische Wirtschaftsminister in einer Rede vor der deutsch-griechischen Außenhandelskammer. Griechenland rechnet mit 32 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbauprogramm, das, so hofft jedenfalls die griechische Regierung, unter der deutschen Ratspräsidentschaft so schnell wie möglich durchgesetzt wird, gegen den Widerstand der sogenannten sparsamen Vier. Das sind Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande. Dass die deutsche Kanzlerin nicht als Fürsprecherin eben dieser sparsamen Nordeuropäer aufgetreten ist, sondern großzügig Geld verteilen will, kam für viele Griechen überraschend.
Also für mich nicht,
sagt der Athener Journalist und Deutschlandkenner Tassos Teloglu.
Deutschland muss seine Produkte irgendwo absetzen, und wenn in ganz Europa die Nachfrage so stark sinkt, dann kann Deutschland nirgendwo seine Produkte absetzen.
Es sei also in Deutschlands ureigenem Interesse, wenn den Südländern der EU mit Milliarden geholfen werde.
Es geht um die Funktion des europäischen Marktes. Und man sieht, dass überall nicht nachgefragt wird. Und deswegen nimmt Deutschland dieses Schrumpfen der Nachfrage wahr und versucht, die Nachfrage etwas zu stützen.
Wie auch immer, Deutschland und Griechenland ziehen am selben Strang für das milliardenschwere Rettungspaket. Die griechische Regierung hofft zudem, dass Deutschland während der Ratspräsidentschaft die Weichen für eine neue Asylpolitik in der EU stellt. Griechenland sieht sich mit den Flüchtlingen im Stich gelassen und überfordert. Der Journalist Tassos Teloglu warnt aber, all diese Themen, Corona-Hilfen und Migrationspolitik, all das könnte während der deutschen Ratspräsidentschaft urplötzlich von einer weiteren Krise überschattet werden. Wenn nämlich der Streit um Erdgasvorkommen im Mittelmeer zwischen der Türkei und Griechenland eskaliert und beide Seiten mit Kriegsschiffen aufeinander losziehen, angedroht haben sie es ja schon. Tassos Teloglu.
Deutschland ist ein eher ungeeigneter Mittler zwischen Griechenland und der Türkei, weil für Deutschland jedes türkische Problem ein innerpolitisches Problem ist, wegen der großen Zahl der türkischen Einwanderer in Deutschland.
Das allerdings sieht Professor Panayotis Tsakonas von der Athener Denkfabrik Eliamep anders. Ein bewaffneter Konflikt um Erdgas zwischen Griechenland und der Türkei könne durch geschickte Diplomatie verhindert werden, gerade auch mit deutscher Vermittlung während der Ratspräsidentschaft. Denn die Türkei sei auf die EU angewiesen, die Türkei brauche die EU, um ihre Wirtschaft am Laufen zu halten, die Türkei brauche die EU, um die vielen Flüchtlinge in ihrem eigenen Land zu versorgen. Europa brauche jetzt einen guten Krisenmanager, stellt Panayotis Tsakonas klar und meint, Deutschland könne diese Rolle erfüllen. Ja, Griechenland erwartet viel von der deutschen Ratspräsidentschaft.
Thomas Bormann war das über die Erwartungen an die deutsche Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union, die mit dem morgigen 1. Juli beginnt. Bis zum heutigen 30. Juni hätte Großbritannien eine Verlängerung der Übergangsfrist hin zum endgültigen Austritt aus der Europäischen Union beantragen können. Hat es aber nicht. So geht es jetzt um den 31.12. Und bei den Verhandlungen zwischen Brüssel und London um alles. Verhandlungen, die seit gestern wieder Auge in Auge stattfinden und nicht mehr nur per Videoschalte. Aus London berichtet Eric Graydon.
Wenn beim Thema Brexit eines gilt, dann doch dieses: Nach der Deadline ist vor der Deadline. Am 31. Januar verließ Großbritannien formell die Europäische Union. Seitdem befindet sich das Land im sogenannten Übergangszeitraum. Großbritannien bleibt Teil der Zollunion und auch des Binnenmarkts. Dieser Übergangszeitraum endet aber punkt Mitternacht am 31. Dezember dieses Jahres. Muss er aber nicht. Das Austrittsabkommen zwischen EU und Großbritannien sieht die Möglichkeit vor, diese Frist bis zum heutigen 30. Juni um bis zu 2 Jahre zu verlängern. Eine Möglichkeit, für die sich etwa die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon stark gemacht hat.
To take away the risk of a No-Deal-Outcome.
So können wir das Risiko eines No-Deal vermeiden und sicherstellen, dass wir uns alle auch weiterhin darauf konzentrieren, Unternehmen durch die Corona-Krise durchzubringen. Wir sollten die Herausforderungen für unsere Unternehmen und die Wirtschaft nicht noch schlimmer machen, als sie ohnehin schon sind.
Dass diese Hoffnung allerdings enttäuscht werden würde, war spätestens am 15. Juni klar. Eine Videokonferenz Boris Johnsons mit den Chefs von EU-Kommission, EU-Parlament und EU-Rat endete mit dem Hinweis, alle Seiten hätten zur Kenntnis genommen, dass Großbritannien keine Fristverlängerung beantragen wolle. Der zuständige britische Brexit-Minister Michael Gove brachte die These seiner Regierung kurz vorher so auf den Punkt.
We would not be extending.
Wir werden keine Verlängerung beantragen, das war's. Wir verlassen den Übergangszeitraum am 31. Dezember. Das gibt der Wirtschaft Klarheit und Sicherheit und unsere heutige Mitteilung gibt den Unternehmen die Möglichkeit, sich angemessen und flexibel vorzubereiten.
In an appropriate and flexible way.
Dass die Wirtschaft das ein wenig anders sieht, hatte die Chefin des britischen Industrieverbands CBI, Caroline Fairbairn, um die gleiche Zeit auch klar gemacht.
The resilience of British business is absolutely on the floor.
Die Widerstandsfähigkeit der britischen Wirtschaft ist am Boden. Jeder Penny, der für die Folgen des Brexit zur Seite gelegt wurde, all die Lagerbestände, die angelegt wurden, all das ist aufgebraucht. Und die Firmen, mit denen ich spreche, haben nicht mal eine Sekunde übrig, um über einen No-Deal-Brexit auch nur nachzudenken.
Die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über die zukünftigen Beziehungen zwischen den beiden stecken allerdings fest. Die bisherigen 4 Verhandlungsrunden haben noch keine greifbaren Resultate geliefert, außer Beteuerung, es das nächste Mal besser machen zu wollen. Diese Woche findet die 5. Runde der Verhandlungen statt, erstmals wieder mit einer britischen Delegation in Brüssel. Inwiefern diese Verhandlungen aber zum Ziel führen werden, kann man wenigstens bezweifeln. Bisher beschuldigen sich beide Seiten nicht kooperativ genug gewesen zu sein. Außerdem ist das Aufbauen von Druck ein gern genommenes Mittel in solchen Verhandlungen. Die britische Perspektive fasste vor kurzem der konservative Politiker und enthusiastische Brexit-Befürworter Mark Francois so zusammen.
Die sind schon mal eingeknickt und wenn wir die Nerven bewahren, werden sie das auch wieder tun.
Blink again.
In Großbritannien kommen Brexit und Corona zusammen. Eric Graydon berichtete aus London. Sehr früh hat die Ukraine mit strengen Quarantänemaßnahmen auf die Corona-Pandemie reagiert. Die Fallzahlen blieben zunächst auch beherrschbar. Das änderte sich allerdings massiv, seit die Regeln gelockert wurden. Die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen liegt seit 3 Wochen über der Marke von 700, melden die Behörden. Besonders dramatisch ist die Lage in der Ostukraine, wo es weiterhin Gefechte gibt. Florian Kellermann berichtet.
Besonders stark betroffen ist der Regierungsbezirk Lemberg in der Westukraine mit täglich zwischen 150 und 200 Neuinfektionen. Trotzdem will die Stadt die Beschränkungen weiter lockern. Unter anderem Restaurants sollen bald wieder öffnen dürfen. Gegen den Willen der Regierung in Kiew. Taras Cheren von der staatlichen Verwaltung für den Bezirk Lemberg sagte am Wochenende bei einer Diskussionsveranstaltung:
Ich sage zuerst nicht populäre Worte.
Auch wenn diese Meinung nicht populär ist, ich fürchte, dass wir bald nicht 200, sondern 300 Neuinfektionen täglich in der Region haben werden. Dem müssen wir doch vorbeugen und nicht sagen, darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Doch damit stößt die Regierung immer öfter auf taube Ohren. Viele Ukrainer boykottieren schlicht die Anti-Corona-Maßnahmen, um ihrem Beruf nachzugehen. Dazu trägt bei, dass viele weder dem Staat noch den Medien vertrauen. Verschwörungstheorien greifen um sich, wie Umfragen zeigen. So glaubt mehr als jeder dritte Ukrainer, das Virus sei absichtlich in Labors geschaffen worden, um die Weltbevölkerung zu dezimieren. Solche Verschwörungstheorien würden besonders von den russischen Medien verbreitet, meinen Experten. Deshalb seien sie auch in den Gebieten der Ostukraine besonders populär, wo von Russland gesteuerte sogenannte Separatisten das Sagen haben. Dort, im Donezbecken, sei die Gefahr des Virus zudem lange unterschätzt worden, sagt Pavel Lysyansky, Vertreter der ukrainischen Ombudsfrau für Menschenrechte für den Donbass. Als die offizielle Ukraine einschneidende Maßnahmen ergriff, hieß es dort, bei ihnen gäbe es keinen Coronavirus, nur die Schweinegrippe. Und überhaupt sei das Coronavirus nur eine Erfindung von US-Geheimdiensten, um fremde Staaten zu schwächen. Das hat sich geändert. Inzwischen räumen die sogenannten Separatisten in Donetsk und Luhansk ein, dass es bei ihnen insgesamt bisher zu rund 1600 Infektionen gekommen sei. Eine Zahl, die Pavel Lysyansky für weit untertrieben hält. Das zeige das Verhalten der selbsternannten Volksrepubliken. Sie haben zum ersten Mal seit vielen Jahren humanitäre Hilfe vom Roten Kreuz angenommen und vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Unter anderem Desinfektionsmittel wurden geliefert. Einfach deshalb, weil es dort an allem mangelte. Die Hilfe, die aus Russland kam, reichte nicht aus. Die Situation war dramatisch. Er wisse das von privaten Hilfsorganisationen, die heimlich auf dem Separatistengebiet tätig seien, so Lysyansky. Offiziell gelten in den Separatistengebieten zwar Anti-Corona-Maßnahmen, dennoch finden immer wieder Großveranstaltungen statt, so vor einer Woche eine Militärparade. Videoaufnahmen zeigen, dass kaum einer der Teilnehmer oder der Zuschauer eine Schutzmaske trug. Die Ukraine geht davon aus, dass in den Separatistengebieten auch deutlich mehr Menschen durch das Virus sterben, als dies offiziell angegeben wird. Pavel Lysyansky. Die Krankenhäuser sind nicht überfüllt, weil Menschen, die Symptome einer Covid-19-Infektion zeigen, einfach nach Hause geschickt werden. Zur Selbstisolation, wie es heißt. Dass sie sich auch daran halten, kontrolliert der Geheimdienst. Und Kranke bleiben ohne die notwendige Versorgung. Denn auch an Ärzten mangelt es. Ende des vergangenen Jahres räumte sogar die Gesundheitsministerin der sogenannten Donetsker Volksrepublik ein, dass in der Region rund 6000 Ärzte fehlen. Doch trotz aller Probleme mit dem Coronavirus in der Ukraine und auch in den Separatistengebieten, die Kämpfe an der Frontlinie im Donetsbecken gehen weiter. Fast täglich gibt es Artilleriegefechte. In der vergangenen Woche starb dabei ein ukrainischer Soldat. Mehrere wurden verwundet.
Florian Kellermann berichtete über die Corona-Pandemie in der Ukraine und vor allem in der umkämpften Ostukraine. Das war Europa heute, Ausgabe 30. Juni. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Am Mikrofon war Ursula Welter.